Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer willkommen an diesem Fußball-Champions-League-Abend. Borussia Dortmund und Lazio Rom stehen sich in den letzten Zügen gegenüber. Es steht 1:1 und wir schalten zu Armin Lehmann ins Stadion.
Für Lazio Rom hier vielleicht sogar den Siegtreffer zu erzielen, nachdem sie Sekunden vorher die dicke Chance hatten durch den eingewechselten Felipe Caicedo. Aber da war eben dann das lange Bein von Witzel zur Stelle. Dick bandagiert übrigens. Letzter Eindruck von Mats Hummels. Wird er jetzt gestützt von zwei Betreuern hinterm Tor von Roman Bürki weggetragen, kann nur humpelnd sich da in Richtung Auswechselbank begeben. Wir sind in der vierten Minute der Nachspielzeit, also allzu viel gibt es nicht mehr. Und jetzt kommt also dieser Freistoß. Der kommt direkt aufs Tor und Bürki greift über mit einer Hand und wischt diesen Freistoß, der da in Richtung aus seiner Sicht linkem Torwinkel segelte. Den fischt er aber so gerade eben noch raus und kann zur Ecke klären. Und es bleibt also jetzt in dieser mittlerweile 95. Minute, die jetzt angebrochen ist, beim 1:1. Noch einmal Ecke für die Italiener, noch einmal die Chance für Immobile. Der will jetzt einen Handelfmeter haben. Aber Witzel hat den Ball abgeblockt und Dortmund vielleicht mit einer Konterchance. Über den eingewechselten Jadon Sancho, dann auf Nico Schulz gespielt. Und der mit dem schlechten Pass nach vorne. Und das ist kein Problem für Pepe Reina, der heute im Tor steht beim italienischen Club, bei Lazio Rom. Und der Schiedsrichter pfeift und deutet jetzt an, das ist der Abpfiff. Das war's mit diesem Spiel. Er sagt, ich lasse das jetzt hier nicht weiter vom Videoassistenten überprüfen, diese Szene mit dem Handspiel eben. Shake hands jetzt mit den Italienern. Also, Spiel ist zu Ende. Es war packend, es war spannend. Es endet 1:1 und Dortmund steht damit sicher im Achtelfinale der Champions League.
Dortmund übrigens ohne Torjäger Erling Haaland heute Abend. Er fehlte wegen eines Muskelfaserrisses und fällt damit mehrere Wochen aus. Richtig viele Tore gab es im ersten Spiel mit deutscher Beteiligung. Am frühen Abend RB Leipzig war bei Başakşehir Istanbul zu Gast. Beide Teams wollten sich bis zum Schluss nichts schenken. Thorsten vom Wege.
Ausgerechnet Alexander Sørloth, bis jetzt ja so etwas wie ein Chancentod im Leipziger Spiel, avancierte beim 4:3 Auswärtssieg bei Başakşehir Istanbul zum Matchwinner für Rasenballsport Leipzig. Das 4:3 in der Nachspielzeit durch den Norweger erzielt, war der Höhepunkt einer an Höhepunkten durchaus nicht armen Partie. Leipzig führte schnell mit 1:0 und 2:0, bekam vor der Pause den Anschlusstreffer zum 1:2, ging durch Olmo mit 3:1 in Führung und sah wieder sichere Sieger aus. Aber zwei weitere Tore des heute dreifachen Torschützen Irfan Can auf Seiten der Gastgeber, das letzte in der 85. ließ Leipzig mit hängenden Köpfen zurück, ehe dann der große Auftritt von Alexander Sørloth kam, der in der Nachspielzeit zum 4:3 einnetzte. Leipzig nimmt 3 Punkte mit aus Istanbul und bleibt im Rennen um den Einzug ins Achtelfinale.
Bei Leipzig also noch alles möglich. Das mit dem nächsten Schritt ist für den deutschen Handballrekordmeister THW Kiel in der Champions League jetzt eher unwahrscheinlich. Die Chance auf den direkten Einzug ins Viertelfinale gering nach einer erneuten Niederlage der Kieler beim ungarischen Meister Veszprém. Rudi Dautwitz über eine eindeutige Angelegenheit.
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erwischte der THW Kiel sogar noch den besseren Start in den zweiten Abschnitt. 25:23 führte der deutsche Meister in der 35. Minute, doch dann gelang der Mannschaft rein gar nichts mehr. Insbesondere in der Abwehr war der THW nun überfordert und das nutzten vor allem die ehemaligen Bundesligaspieler Nenadic, Nilsson und Mahé aus, die insgesamt 22 der 41 Treffer für Ungarns Rekordmeister erzielten. Durch die 33:41 Pleite bleibt der THW Kiel auf Rang 4 der Vorrundengruppe B mit nun schon 9 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona.
Ob die Kinder von besonders prominenten Athleten es gut finden oder nicht, in manchen Disziplinen muss nur ein Nachname fallen und schon sind der erfolgreiche Vater oder die erfolgreiche Mutter das eigentliche Thema. Mick Schumacher erfährt diesen Hype seit Jahren auf ganz besondere Art. Die Rennszene wartet seit jeher darauf, dass er in die Spur seines Vaters fährt und in die Formel 1 wechselt. Jetzt ist es soweit. Jens Wolters.
Der US-amerikanische Rennstall Haas gab auf seiner Internetseite bekannt, dass der 21-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher ein Stammcockpit bekommen wird. Der junge Schumacher gehört zur Ferrari-Nachwuchsakademie und Haas ist ein Partner der Italiener. Zuvor gab der US-Rennstall bereits den Russen Nikita Mazepin als weiteren Fahrer bekannt. Das neue Duo wird dann die bisherigen Piloten Romain Grosjean und Kevin Magnussen ersetzen. Ob Mick Schumacher im Haas im kommenden Jahr sportlich gleich Schlagzeilen schreibt, treiben wird, bleibt abzuwarten. In der aktuellen Saison belegt sein künftiges Team den vorletzten Platz in der Konstrukteurswertung.
Impfstoffe machen gerade auch Olympioniken Hoffnung. Unter welchen Voraussetzungen die Olympischen Sommerspiele in Tokio im Sommer stattfinden können, das wird seit Monaten diskutiert. Jetzt hat ein zuständiges Gremium der japanischen Regierung erste Verhaltensregeln aufgeschrieben. Einzelheiten von unserer Korrespondentin Katrin Erdmann.
Alle 4 bis 5 Tage einen Corona-Test, auch wenn man keine Symptome hat. Das ist eine Auflage für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio im kommenden Jahr. So soll die Gefahr reduziert werden, dass sich das Virus ausbreitet, sollte jemand infiziert sein, gab ein Gremium der japanischen Regierung in einem Zwischenbericht bekannt. Erste Antworten gab es dabei auch auf die heikle Frage, ob und unter welchen Bedingungen ausländische Ticketinhaber ins Land kommen können. Wenn diese aus einem Land mit niedrigen Fallzahlen anreisen, sollen sie von der bisher geltenden obligatorischen 2-wöchigen Quarantäne befreit werden. Sie müssen bei Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen, sich dann eine Tracing-App herunterladen und dort ihren täglichen Gesundheitszustand eintragen. Offen ist, ob diese App auch auf Englisch funktioniert oder alles nur auf Japanisch eingetragen werden kann. Anders als bisher dürfen diese Zuschauer dann auch vom ersten Tag an öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Endgültig soll das aber erst im nächsten Frühjahr festgezurrt werden. Für einige Ticketinhaber könnte das allerdings ein bisschen zu spät sein, denn die Frist für die Rückgabe der Tickets endete für die Olympischen Spiele bereits am Montag. Für die Paralympics können derzeit die Anträge auf Erstattung gestellt werden. Parallel zu diesen Überlegungen hofft natürlich auch Japan auf einen Impfstoff, der, so berichteten am Abend japanische Medien, dann der gesamten Bevölkerung kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll.
5 Jahre ist es her, dass Deutschland ein Anti-Doping-Gesetz bekommen hat. Seither müssen DopingbetrügerInnen damit rechnen, dass sie strafrechtlich verfolgt werden. Die Bundesregierung hat jetzt ein erstes Fazit gezogen. Ein entsprechender Evaluierungsbericht war heute Thema im Kabinett. Ein Ergebnis: Dopingvergehen spielen in Strafverfahren bislang kaum eine Rolle. Nur in 3 von 103 Fällen ist ein Strafbefehl verhängt worden. Zu einer Verurteilung kam es überhaupt nicht. Der Rest der Verfahren wurde eingestellt. Die Bundesregierung will deshalb eine Kronzeugenregelung in das Gesetz aufnehmen. Matthias von Lieben berichtet.
Staatsanwaltschaften sind besonders auf Informationen von gedopten SportlerInnen angewiesen, um Dopingstrukturen aufdecken zu können. Wenn sie auspacken, drohen ihnen aber bislang noch selbst hohe Strafen. Die Rechtsprofessorin Elisa Hofen von der Universität Leipzig war als eine von 2 Sachverständigen für die Evaluation des Anti-Doping-Gesetzes zuständig. Ihre Empfehlung, eine spezifische Kronzeugenregelung solle mit in das Gesetz aufgenommen werden, da die bestehende allgemeine Kronzeugenregelung bei Dopingdelikten nicht greife.
Um einen Anreiz zu bieten für Athletinnen und Athleten, zu sagen, wir äußern uns, wir decken Strukturen auf, wir zeigen, was hier bei uns passiert ist, in dem Wissen, dass sie dann nicht selbst strafrechtlich belangt werden.
Eine Empfehlung, die sich die Bundesregierung nun zu eigen macht. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass wir weitergehen müssen, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht am Vormittag, nachdem der Bericht im Kabinett verabschiedet wurde. Dadurch würde die Dopingbekämpfung noch schlagkräftiger, heißt es auch von Innen- und Sportminister Horst Seehofer. Die Kronzeugenregelung im Anti-Doping-Gesetz soll laut Justizministerium noch in dieser Legislaturperiode kommen. Zur Freude von Dagmar Freitag, der Vorsitzenden des Bundestagssportausschusses.
Es muss ja eine Motivation für eine Aussage geben. Und diese Motivation kann man nur bieten, indem man eine Straferleichterung auch für den aussagenden Sportler in Aussicht stellt. Und von daher halte ich das für ausgesprochen wichtig, dass wir das jetzt nachholen, was 2015 noch nicht gelungen ist.
Ähnlich sieht das Britta Dassler, die sportpolitische Sprecherin der oppositionellen FDP im Bundestag.
Die Kronzeugenregelung könnte endlich einen Anreiz für die Athleten bieten, Dopingnetzwerke aufzuzeigen, hin zu einem sauberen Sport. Und das unterstütze ich.
Im Sportausschuss soll der Evaluierungsbericht zum Anti-Doping-Gesetz am 16. Dezember noch einmal gesondert diskutiert werden. Auch Max Hartung, Präsident von Athleten Deutschland, begrüßt die Pläne zur Kronzeugenregelung. Der Ausblick auf Strafmilderung ermögliche es betroffenen Sportlern und Sportlerinnen nun,
dass sie dann vielleicht eher dazu bereit sind, auch andere Sportlerinnen und Sportler, von denen sie wissen, die betrügen, da eben Informationen und Namen weiterzugeben. Also ich kann mir vorstellen, dass das das Gesetz noch verbessern würde.
Verbessert werden könne das Gesetz laut Bericht auch dadurch, dass AthletInnen aktiver über die Existenz und Funktionsweise der Hinweisgebersysteme der Nationalen Anti-Doping-Agentur und der Welt-Anti-Doping-Agentur informiert würden. Und wenn in den zuständigen Bundesländern weitere Schwerpunktstaatsanwaltschaften für den Dopingbereich eingeführt würden. Bislang gibt es sie nur in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Und das war Sport aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.